Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Also man spricht von einer Subkultur, aber es ist eigentlich keine Subkultur. Das sind die Autoren der Briefe, der russische Psychiater Wladimir Bechterew, nachdem Bechterew-Syndrom genannt wurde, in der 20er Jahren bekommen hat. Also er reiste mit den Vorlesungen durch die damalige Sowjetunion und bekam Briefe von Studenten, Arbeiter, Bauern. Und in diesen Briefen erzählten sie über ihre sexuelle Erlebnisse. Und man muss vorstellen, dass nach der Oktoberrevolution, also schon nach Februarrevolution 17, wurden sämtliche Gesetze abgeschafft. Also die Kriminalisierung der Homosexualität wurde aufgehoben oder die Frauen bekamen Wahlrecht. Und dann also kam diese neue Emanzipationswelle und die Leute suchten nach einer Sprache, in der sie ihre Gefühle ausdrücken konnten. Und diese Sprache, diese Sprachfindung ist eine Stimme des Stücks.
Ihre Oper basiert auf diesen Texten, auf diesen Briefen. Was werden denn da für persönliche Geschichten erzählt?
Also die krasseste Geschichte ist von einem eigentlich Hauptprotagonisten, der hieß Nika Polyakov. Der war Bauer aus Sibirien, also 11. Kind in einer großen Bauernfamilie. Dann ging er zuerst mit seinem Freund nach Deutschland, nach Baden-Baden zum Studium, wurde während des Ersten Weltkriegs interniert, kam nach der Revolution zurück nach Petrograd und hatte dann Affäre mit der ganzen Stadtleitung sozusagen. Es gab so 21 einen großen Transvestitenball, an dem die ganze Leitung der damaligen Roten Petrograd, noch nicht Leningrad, teilgenommen hatte. Und man hat diese große Transvestitenball aufgedeckt. Man wusste nicht, was damit, was tut man. Also es war nicht verboten, aber es war irgendwie seltsam. Und die Forscherin Irina Roldugina, die das ganze Material aufgedeckt hat, hat viel, viel neues Material im Archiv von Bechterew und im Archiv von KGB gefunden. Und das war Background für diese Geschichte. Ja. Und also es gab nicht wenige, also es gibt eine Geschichte einer Studentin, die im Krieg war, also auch ihre Kriegsgenossinnen geliebt hat. Und es gibt Geschichte eines Lehrers und es gibt Geschichte eines Beamten. Also das ist alles normale Leute, keine Künstler, weil es gab, also wenn man Homosexualität in der Zeit beschrieben bekam, das war meistens so die Künstlerkreise oder irgendwie Bourgeoisie oder die Geschichten, die von diesen einfachen Menschen wurden nirgendwo festgehalten. Und deswegen waren diese Texte, die vor 5 Jahren entdeckt wurden von der Irina Roldugina, eine richtige Entdeckung. Und sie hat mich inspiriert. So.
Ja, vor allem eine Entdeckung zu einer Zeit in Russland, in der die Homophobie ja wieder sehr präsent ist. Wird das auch in Russland aufgeführt werden können, diese Oper?
Wir sind gerade in Verhandlungen. Also es gibt natürlich viele staatliche Institutionen, die Angst und Selbstzensur haben, überhaupt dieses Thema zu erwähnen. Und es gibt aber unabhängige Institutionen, die diese Angst nicht haben. Und aber natürlich wird diese ganze, es ist eine schwierige Zeit, weil die ganze Homophobie, die ganze Xenophobie, die ganze Fremdenfeindlichkeit wird in Russland künstlich kultiviert, geschürt. Und ich glaube, wenn Putin weg ist, ist das alles auch weg. Weil das Ganze ist eine künstlich akkumulierte Wolke, also die Giftwolke, die dann durch russische Propaganda im Fernsehen dann irgendwie an die Bürger geführt wird. So.
Wenn man in die Partitur blickt von Die Einfachen, dann fällt auf, dass jeder der 5 Stimmen, die dort benutzt, die dort angewendet werden, die 4 Sänger und der eine Sänger, dass jeder seine eigene Geschichte erzählt. Und das passiert dann eigentlich gleichzeitig. Ne? Das kann man natürlich beim Hören nicht so wirklich alles wahrnehmen. Aber was für ein Eindruck passiert denn durch dieses Übereinanderlegen dieser vielen Geschichten?
Ich hatte einmal so ein Seminar oder eine Konferenz in Liggers gehabt, war organisiert von Titus Engel, Viktor Schoner, aktueller Intendanten von Stuttgart Oper. Und wir haben uns die Frage gestellt, was ist eigentlich Qualität, Hauptqualität einer Oper? Und wir sind zum Schluss gekommen, das wichtigste Qualität einer Oper ist eine leichte, positiv gesehen, also Überforderung der Sinnen. Also das heißt, wir kriegen in einer Oper immer ein bisschen mehr Informationen, als wir eigentlich wahrnehmen können. Und so ist auch in dieser Oper, also wir haben 4 Geschichten parallel erzählt von Sänger und jeder Sänger hat einen Schauspieler-Doppelgänger, die den gleichen Text oder ergänzende Texte, Monologe von der Leinwand erzählt. Und am Ende gibt es einen Trick, nachdem, also dank dem diese ganze, alle Protagonisten, Sänger und Schauspieler ins Eins verschmelzen. Wer welcher Sänger welchem Schauspieler zugeordnet ist. Sie verschmelzen dann auch in einem Finalvideo. Und es ist auch zur Entstehungsgeschichte, also das Stück entstand während der Pandemie und wir müssen uns auf die Möglichkeit vorbereiten, dass es nur digital gezeigt werden kann. Es war Teil des Projektes Magische Räume, was von Musik der Jahrhunderte organisiert wurde und gab es die Möglichkeit, das öffentlich zu zeigen, zuerst in Stuttgart und dann in Venedig. Aber diese Idee, dass man die Sänger, die szenisch sehr präsent sind, auch ihre Schauspieler, Doppelgänger haben, ist geblieben.
Ja, und die Sänger singen auf Deutsch und die Schauspieler sprechen Russisch. Und
ich glaube, mich stört es ein bisschen, diese Überlagerung von Sprachen, weil ich die beiden Sprachen verstehe. Aber wenn die Leute das Stück anhören, die kein Russisch verstehen, für sie ist nur Russisch, ist nur musikalisches Geräusch. Und ich glaube, da kann man sich konzentrieren. Also mich lenkt es ab. Also, aber ich weiß, dass die Leute, die nur eine Sprache verstehen und ein bisschen auf Subtitles gucken, nehmen das gesünder wahr als der Autor selbst.
Nun wird diese Oper ja im Radio gesendet und wir haben nicht diesen visuellen Aspekt auf der Bühne. Der bleibt aus. Was bleibt denn dann von der Oper?
Eine Oper mit Sprecher und fremder Sprache. Wir hören dasselbe, was wir in den, sagen wir, in Requiem für junge Dichter von Bertha Louis Zimmermann hören könnten, wo die auch Sprecher gibt, die in Ungarisch oder Griechisch oder Russisch sprechen. Ja? Also Requiem für junge Dichter beginnt mit deutscher Verfassung und da kommt gleich Majakowski als zweites auf Russisch. Ja? Und es ist keine ganz ungewöhnliche Sache. Also wenn man, ich hoffe, dass die Überlagerung von Sprecher und Sänger dann harmonisch zu einem etwas Dritten kommen. Ja.
Eine letzte Frage. Für mich scheint der Begriff Dokumentaroper, also Dokumentation und Oper, ein Widerspruch in sich, weil Oper ist ja an sich schon was sehr Fiktionelles, auch was sehr Künstliches, was Dokumentation ja eben nicht sein soll. Wie vereinen Sie diese beiden Widersprüche?
Naja, der Begriff ist nicht von mir, also, sondern von meinem älteren Freund, Komponisten Helmut Oehring, der ja mit seine Dokumentaroper, das war auch der Titel, also vor 25 Jahren so einen großen Durchbruch geschafft hat. Und alle meine Werke, die ich geschrieben habe für Musiktheater, sind auf dokumentarischem Material basiert. Das betrifft auch die Oper, die in Stuttgart läuft, Second Hand Time. Das betrifft auch sogar meine Oper Franziskus, weil sie auf den Biografie von Franziskus, Heiligen Franziskus, geschrieben von Thomas von Celano, sehr detailreich und sehr dokumentarisch basiert. Und das betrifft auch meine Oper Pacific Exil, auch für Vokalsolisten geschrieben, nach den Briefen von deutschen Auswanderern in Amerika in den 40er Jahren. Ja. Und es ist natürlich immer, es schwebt immer natürlich eine Gefahr der Ästhetisierung mit, dass man aus dokumentarischen Menschen, dass man denen durch die Veroperung ihnen ihre Authentizität raubt. Ja? Und trotzdem sind wir, glaube ich, in der Schwebe, dass wir eben das, also ich lasse deswegen auch die Schauspieler auf Russisch sprechen, russische Schauspieler, damit wir Teil von diesen Authentizität irgendwie beibehalten können. Und es ist eine Frage, die für mich unlösbar ist. Also mich fasziniert dokumentarisches Material. Ich empfinde Empathie, die zu den Menschen, die keine Kunstfiguren sind. Ja? Und ich versuche, die zum Musiktheater zu bringen. Aber es ist immer ein Kompromiss. Und ich glaube, wenn man Opern nach dokumentarischem Material schreibt, aber trotzdem, ich glaube, die Musik trägt. Also wichtig ist die Musikform und Musikdramaturgie, in die dann diese Privatgeschichten eingebaut werden. Und wenn Musikdramaturgie an sich funktioniert, dann glaube ich, kann es auch in diesem Gattung Dokumentaroper auch funktionieren.